Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Im Jahr 2015 trafen sich ein paar Leute vom Campus Radio Dresden, um ein Filmmagazin ins Leben zu rufen. Sie brachen ins Coloradio ein und rissen die Mikrofone an sich. Seitdem werden Anne und Axel von allen Kulturschaffenden gejagt. Trotzdem machen sie ihren Job und moderieren das Filmmagazin. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Wenn sie mal eine Frage zu einem Film haben und nicht mehr weiter wissen, dann hören sie doch unser A-Team.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Hallihallo, hier ist das A-Team. Mein Name ist Axel Rothe und mit mir im Studio ist Anne Feuerhack.
Guten Tag.
Wir haben das Studio in Gewahrsam genommen, die Menschen kloppen schon an der Tür, aber wir lassen uns davon nicht beirren, denn wir machen heute unsere Pilotfolge vom Filmmagazin des Campus Radio Dresden.
Ganz genau. Und in diesen Sendungen soll es sich logischerweise um Filme drehen. Wir werden Expertengespräche führen. Wir werden euch die neuesten Filmnews präsentieren. Und zum Schluss jeder Sendung nochmal mit einigen Redaktionskollegen über die neuesten Filme, die wir so gesehen haben, diskutieren und schwadronieren. Und aus gegebenem Anlass ist das heutige Thema der Sendung natürlich die Oscars.
Nicht schlecht, oder? Aber wir sind, glaube ich, mitten in der Nacht, deswegen sieht ihr ihn wahrscheinlich nicht, außer man möchte sich gerne am 22. mitten in der Nacht hinsetzen und Oscars gucken.
Genau, als nächstes wird es weitergehen mit den Filmnachrichten aus Themenarmut, da 50 Shades of Grey angelaufen ist und man nur Informationen findet in der Presse über, was tragen die Schauspieler von 50 Shades of Grey heute, habe ich euch ein paar Fun Facts und etwas unnützes Wissen zu den Oscars dieses Jahr rausgesucht.
Immer brauchbar, das unnütze Wissen.
Ganz genau.
In der zweiten Kategorie hinter den Kulissen reden wir mit Christian Zimmermann, dem Leiter der Geschäftsstelle vom Filmverband Sachsen e.V., über Filmförderung und dessen Sinn und Zweck. Und Effektivität.
Unsere letzte Kategorie ist dann das Filmkränzchen. Wir holen uns Redaktionskollegen Lukas und Ilja mit ins Studio und werden über die Oscar-nominierten Filme, die wir bis jetzt alle so geschaut haben, diskutieren und schwadronieren.
Ja, dann fangen wir doch gleich an mit der ersten Kategorie, den Filmnachrichten. Und ab geht die Post.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Ich habe euch jede Menge Nachrichten aus der Filmwelt mitgebracht. Die Award-Season ist ja zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme noch voll im Gange. Die Berlinale läuft noch und die BAFTAs, also die britischen Oscars, wurden schon vergeben. Und da hat vor allem Boyhood abgeräumt mit Best Picture, Best Director und Best Supporting Actress.
Oh, den habe ich auch gestern Abend gerade noch gesehen, um 0.30 Uhr fertig geworden. Und wir sitzen seit 8.30 Uhr im Studio, das war ziemlich hardcore. Lukas hat auch den Film gesehen gestern Abend noch in der Vorbereitung. Deswegen werden wir später noch in unserem Talk drüber reden können.
Genau, und relativ unerwartet hat zum Beispiel Imitation Game nichts gewonnen.
Oh, das wird natürlich Ilja enttäuschen, denn er fand den Film super gut und hat uns auch für Campus Radio ein Review gemacht.
Ja, Ilja als Vertreter der Cumberbitches. So heißen die Fans von Benedict Cumberbatch. Fun Fact! Ich habe euch jetzt noch ein paar Fun Facts mitgebracht zu den diesjährigen Oscars. Also jede Menge unnützes Wissen, was ihr verbreiten könnt, um intelligent zu klingen, wenn ihr euch mit euren Freunden über die Oscars unterhaltet. Und zum Ersten ist es dieses Jahr ungewöhnlicherweise so, dass nur 8 Filme in der Kategorie Bester Film nominiert sind. Sonst sind es immer 9 oder 10.
Das ist natürlich fragwürdig, was da passiert ist. Ob da wohl irgendeiner nicht aufgepasst hat, den letzten verloren hat. Deswegen so, naja, dann sind es halt nur 8.
Ja, ich habe auch nur dazu gelesen, die Nominierungsvergabe ist so kompliziert, dass sich das jetzt nicht erklären lässt.
Ach ja.
Des Weiteren ist Meryl Streep bereits zum 19. Mal nominiert für den Oscar. Also man könnte den Oscar auch in Meryl Streep umbenennen. Fände ich angebracht.
Hat sie den auch schon mal gewonnen?
Ja, 3-mal.
Oh, da hat sie sogar was vor Leonardo DiCaprio. Der hat mich noch nie gewonnen und wurde schon gefühlt auch 19 Mal nominiert.
Naja, vielleicht gibt sie ihm den nächsten ab oder so. Und dieses Jahr ist es auch so, dass fast die Hälfte der nominierten Schauspieler zum ersten Mal nominiert sind. Also zum Beispiel Steve Carell, Benedict Cumberbatch, und Michael Keaton.
Oh ja, Emma Stone auch von Birdman.
Genau.
Das sind ja also zwei Schauspieler aus Birdman, wurden nominiert. Das war nicht schlecht. Den Film habe ich auch gesehen, fand ich auch ziemlich gut. Und da können wir auch später drüber noch drüber reden.
Ganz genau. Und in der Kategorie Best Original Score, also in der Soundtrack-Kategorie, ist Alexandre Desplat sogar zweimal nominiert. Also er hat sehr gute Chancen zu gewinnen. Und zwar einmal mit Imitation Game und einmal mit Grand Budapest Hotel.
Hans Zimmermann hat diesmal nur einmal oder wurde er überhaupt nominiert? Hans Zimmermann, der gewinnt doch meistens auch immer, weil er fünf von sechs Filmen immer gescored hat.
Geheime Quellen verraten mir Interstellar. Ich habe auch gelesen, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass in dieser Musikkategorie eben verschiedene Menschen mehrmals nominiert sind. Also das ist öfter so. John Williams zum Beispiel war bereits sechsmal gegen sich angetreten in dieser Kategorie. Also zum Beispiel 2002 mit dem Soundtrack für AI und den für Harry Potter, dem Stein der Weisen. Mhm. Und 2012 dann auch mit War Horse und The Adventures of Tintin.
Wurde er in die Show schon 49 Mal insgesamt nominiert?
Ja.
Das ist beeindruckend. Sonst gibt's, also selbst da hat er schon Meryl Streep mit mehr als viermal überholt, fast schon.
Und dann habe ich noch herausgefunden, dass mit Edward Norton und Mark Ruffalo zwei Schauspieler nominiert sind, die beide Hulk gespielt haben.
Da gibt es ein Hulk-Duell.
Ja, vielleicht malen sich beide grün an. Und 9 von 20 der Oscar-Nominierten in den Performance-Kategorien porträtieren reale Personen in den Filmen. Also das heißt, es ist wirklich ein enormer Überschuss an Biopics dieses Jahr. Scheint sehr beliebt zu sein.
Dann werden wir wahrscheinlich neben Marvel-Filmen werden wir jetzt ganz viele Biopics immer sehen.
Ganz genau.
Uiuiui.
Das war's dann auch schon mit den Fun Facts. Ich hoffe, ihr seid jetzt komplett gebildet und könnt eure Freunde beeindrucken mit eurem maximal ausgebildeten Oscar-Trivia-Wissen.
Wenn ihr heute Abend die Oscars im ProSieben schaut, um spät in der Nacht. Wir sprechen jetzt gleich mit Christian Zimmermann, Leiter der Geschäftsstelle vom Filmverband Sachsen e.V. über Filmförderung in Deutschland.
Das Campusradio Dresden wirft einen Blick hinter die Kulissen.
So, kommen wir nun zu unserer nächsten Kategorie, hinter den Kulissen. Hier laden wir uns Experten aus der Filmbranche ein und befragen diese dann zu Themen wie Filmproduktion, Filmwirtschaft und Filmkultur. Also eigentlich allem, was mit Film zu tun hat. Heute haben wir Christian Zimmermann am Telefon. Er ist Leiter der Geschäftsstelle Dresden vom Filmverband Sachsen e.V. Hallo, Herr Zimmermann. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben heute.
Ja, hallo.
Hallo, erzählen Sie erst mal kurz, was der Filmverband Sachsen e.V. für die Filmschaffenden hier in der Region macht.
Also wir sind als Filmverband Sachsen Interessenvertreter letztendlich für die Filmkultur und für die Filmwirtschaft. Das muss man ja so ein bisschen voneinander trennen, oder das sind ja zwei Aspekte. Das ist unsere erste Aufgabe, ist deren Interessenvertreter zu sein. Die sind bei uns Mitglied vor den Förderern in der Politik und auch versucht bei den Fernsehsendern.
Der Deutsche Filmförderfonds und über 20 weitere Institute in Deutschland fördern ja jedes Jahr mit mehr als 300 Millionen Euro Filme. Mhm. Dabei steht die Filmförderung in Deutschland ja aber unter schwerer Kritik. Es werden zwar viele Filme dank der Förderung produziert, aber der Großteil zielt angeblich komplett an der Zielgruppe vorbei und erhält nur wenige Zuschauer. Teilweise bis 70% der produzierten Filme weniger als 10.000 Zuschauer. Die FFA gab 2012 58,6 Millionen Euro aus und erhielt lediglich 3,2 Millionen Euro zurück. Können Sie die Kritik bestätigen, dass es eine mangelnde Qualität in der deutschen Produktion gibt?
Naja. Also bei der FFA zum Beispiel, wenn Sie die FFA ganz vorne ansprechen, nur da an dieser Stelle den Hinweis sozusagen, man muss in der Filmförderung gucken, dass es sehr unterschiedliche Töpfe gibt und das heißt nicht nur, dass die Institutionen unterschiedlich sind, sondern auch die Quellen des Geldes sind unterschiedlich. Es gibt eine kulturelle Filmförderung, die überwiegend mit nicht so wahnsinnig viel Geld ausgestattet sind. Das sind Steuermittel, die auch als tatsächlich nicht rückzahlbare Förderung eingesetzt wird. Dann gibt es eine wirtschaftliche Filmförderung. Hier in Sachsen oder in Mitteldeutschland ist das die Mitteldeutsche Medienförderung. Die benutzen im Großen Steuermittel und Gebührenmittel, also Rundfunkgebühren. Und es gibt, und wenn Sie die FFA ansprechen, dann muss man an der Stelle darauf hinweisen, dass die FFA Geld aus den erfolgreich im Kino gelaufenen Filmen zieht und die wiederum in neue Projekte reinsteckt. Das heißt, das ist eine filmwirtschaftsinterne, nennen wir es mal, Förderung. Der Vorwurf, dass in Deutschland zu wenig Qualität produziert wird, ist ein schwieriger, der ist natürlich schon lange am Markt. Es gibt da auch große Protagonisten, die das postulieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es weltweit so ist, dass Filme, die qualitativ hochwertig sind, nicht zwangsläufig ihr Publikum finden. Und Filme, die ihr Publikum finden, nicht zwangsläufig Filmkunst oder Filmkultur darstellen. Das ist ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, dass sehr, sehr viel produziert wird. Und wir reden ja hier von 280 Kinostarts im Jahr. Das ist ein Problem, vor dem die Filmförderung in Bundesdeutschland tatsächlich steht. Ja.
Der DFFF, der Deutsche Filmförderfonds, der fördert ja jede Produktion mit 15%. Also der Betrag ist oben gedeckelt, der Produktionskosten. Dabei liegen oft die Eigenanteile der Produktionsfirmen für jede Produktion zwischen 10% und 15% nur. Also der Rest ist komplett gefördert, beziehungsweise ein Teil davon ist noch Privatinvestoren. Arthur Hoffmann, der ehemalige Geschäftsführer Studio Babelsberg und Professor für Medienmanagement in München, er hat gesagt, durch die Filmförderung sind die Produzenten so weit abgesichert, dass sie keinen unternehmerischen Reiz mehr haben, erfolgreiche Filme zu produzieren. Das ist natürlich eine hohe Kritik von jemandem, der in den größeren Studios gearbeitet hat. Und dadurch, dass nur 15,5% aller Förderungen zwischen 2004 und 2008 zurückgezahlt wurden, ist es denn nicht trotzdem zu sehen, dass halt also die Produktion ja, also eindeutig mehr als die Hälfte, nicht ihre Publikum erreichen.
Wie gesagt, also in der Publikumskritik sozusagen oder an dem mangelnden Publikum, das ist ein kniffliges Feld. Wir reden ja hier auch von vielen, auch von sehr großen Produktionsfirmen. Ich selber, der ja nun gerade explizit für Sachsen den Filmverband vertrete, kann Ihnen sagen, dass wir hier deutlich stärkere Unternehmer mit einem deutlich stärkeren unternehmerischen Geist haben müssen. Da sind die Förderquoten im Großen sozusagen niedriger und der Anteil der Produzenten ist höher. Und dazu muss man auch sagen, ein Filmprojekt kann eine ziemlich teure Angelegenheit sein. Das hat auch seinen Grund, warum das so teuer ist. Das hat damit zu tun, dass da Personal dahinter steht und dieses Personal möchte natürlich auch sucht sich seine Arbeit. Und natürlich ist man, wenn man da aus einer Medienfachschule kommt, sei das aus Babelsberg, aus München oder so, ist man voller Idealismus. Aber nach ein paar Jahren muss man zwangsläufig, wenn man in diesem Business arbeitet, wird man auch einen gewissen Lohn verdienen müssen, der halbwegs im gesellschaftlichen Rahmen liegt. Das ist der Grund, warum Filme so teuer sind. Dass es dahinter keinen wirtschaftlichen Druck gibt, kann ich so nicht bestätigen. Die Produzenten, die für ein Filmprojekt losgehen und Förderung einsammeln, haben einen erheblichen wirtschaftlichen Druck, weil es explizit sozusagen auf den Produktionsfirmen seitens der Sender und seitens der Förderer auch zum Teil ziemlich hohe Eigenleistungen, Eigenmittel sozusagen gefördert werden, die müssen irgendwie einbringen. Und wenn es keinen wirtschaftlichen Druck gibt, dann wird es auch nicht so richtig Sinn ergeben, dass schon auch regelmäßig Firmen daran zerbrechen. Man muss ja auch sehen, wo ist der wirtschaftliche Wert, wo ist der kulturelle Wert, wo ist der künstlerische Wert und wo ist auch der gesellschaftliche Wert. Und ein Film, der unter 10.000 Zuschauer erreicht, aber diesen 10.000 Zuschauern in einem Dokumentarfilmformat erklärt, was die Zukunft der Ernährung der Weltbevölkerung ist, für 10 Milliarden Menschen zum Beispiel, kann ja trotzdem ein wertvolles künstlerisches und kulturelles Zeitdokument sein. An der Stelle ist der Staat natürlich schon, oder ist Deutschland schon interessiert, jenseits des Mainstream-Kinos, jenseits des publikumsgefährlichen Kinos, darüber hinaus Kunst zu fördern und Kultur zu fördern.
Aber im Ausland wird gerne auch gelästert über die Geldvergabe. Die Amerikaner nennen es gerne Stupid German Money. Der Oscar-nominierte Film Grand Budapest Hotel, der wurde ja jetzt hier in Görlitz gedreht. Und der hat vom MDM, dem Mitteldeutschen Medienförderung, 900.000 Euro bekommen. Und auf Bundesebene sogar 3,2 Millionen. Das ist jetzt noch relativ wenig im Vergleich zu anderen Filmen. Mehr als die Hälfte aller Fördergelder gehen an internationale Koproduktionen. Letztes Jahr wurde der DFF von 16 auf 50 Millionen Euro gekürzt. Teilen Sie die Ansicht, dass das Studio Babelsberg, dass dies eine Gefährdung des Filmstandorts Deutschland nach sich trägt?
Ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich die Geduld sozusagen nimmt und sich die Credits bei Grand Budapest Hotel oder auch bei Inglourious Basterds, finde ich auch ein sehr gutes Beispiel, anschaut, dann stellt man fest, dass da sehr, sehr viele deutsche, europäische Namen wieder auftauchen. Mit gerade am Beispiel Grand Budapest Hotel ist es sozusagen, läuft die Kritik auch in die Leere. Grand Budapest Hotel hat einen wirtschaftlichen enormen Erfolg. Die Förderung, die seitens der mitteldeutschen Medienförderung und auch seitens der FFA geflossen sind, laufen an die Förderung zurück, wenn der Film so einen wirtschaftlichen Erfolg hat, wie er hat. Dementsprechend ist es für Grand Budapest Hotel zum Beispiel eine Startfinanzierung gewesen, auch für die Produktionsfirma ein Anreiz, hierher zu kommen, ja, natürlich, sich den Gegebenheiten hier zu stellen und gemeinsam mit den Leuten hier zu arbeiten. Ich habe selber in unserem Mitgliederkreis und in dem filmschaffenden Kreis selbstverständlich jetzt viele, die jetzt mit Wes Anderson und Quentin Tarantino zusammenarbeiten konnten, die Arbeitsweisen kennenlernen und Herangehensweisen kennenlernen, Teamarbeit kennenlernen, im angloamerikanischen Raum zurzeit gemacht wird. Da ist passiert ein Wissenstransfer und ein Know-how-Transfer, der nicht zu unterschätzen ist.
Also Studio Babelsberg behauptet ja, dass wenn die Gelder nicht, also die haben ja jetzt angeblich schon Produktionen verloren wegen der Kürzung, und sie meinen, dass angeblich die Amerikaner lieber, also auf das, wenn sie das Geld sozusagen nicht kriegen, die Brücken und Gebäude in Görlitz lieber digital nachbauen würden. Das klingt natürlich irgendwie ein bisschen wahnsinnig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die jetzt 3 Millionen Euro weniger kriegen, dass sie deswegen alles nachbauen würden.
Wie gesagt, bin als sächsischer Vertreter, was das Studio Babelsberg angeht, natürlich habe ich da eine persönliche Meinung. aber man muss glaube ich, in diesem Bereich echt differenzieren. Filmproduktion ist immer Risiko. Das fängt in der Vorproduktion an, geht über die Produktion. Wenn man sich Drehberichte durchliest oder wenn man sich, ich habe letztens gelesen, wie Apocalypse Now produziert wird, also die haben ein halbes Jahr überzogen. Filme drehen ist ein Risiko und wenn man dann den Film fertig hat und dann in die Kinos bringt, dann ist das größte Risiko. Wenn man dieses Risiko nicht eingeht, sozusagen als Produzent, dann produziert man die ganze Zeit Rosamunde Pilcher. Das kann Kinder wollen. Also, ja. Wir bieten den Geld, damit die hierher kommen, damit die hier produzieren. Das haben wir, glaube ich, auch im Raum Leipzig mit der Autozulieferer und auch der Autoindustrie gemacht, weil wir gesagt haben, wir brauchen diese Arbeitsplätze, weil wir ansonsten ein wirtschaftliches Problem hätten. Die Amerikaner, die hierher kommen, müssen aber nicht nur eben diese 900.000 von der MDM dann wieder hier lassen, sondern es wird einen Regionaleffekt von 200, 250, 300% gefordert. Heißt, übersetzt, wenn der Film nicht, also 900.000 von der MDM bekommen hat und nicht um die 2 Millionen hier in Sachsen oder in Mitteldeutschland gelassen hätte, hätte die Produktionsfirma große Schwierigkeiten bekommen, den Regionaleffekt nachzuweisen. Und dann hätten sie auch Schwierigkeiten bekommen, ihre Fördermittel abzurechnen. Es ist eine Wirtschaftsförderung. Das heißt, wir nutzen das Steuergeld oder das Gebührengeld als quasi Katalysator oder als Hebel dafür, mehr Geld in der hiesigen Filmproduktionslandschaft ausgeben zu können.
Jetzt haben Sie gesagt, dass das eine Wirtschaftsförderung ist, die ist natürlich laut EU-Recht illegal. Das dürften die Regierungen nicht tun.
Sie wird im wirtschaftlichen Kontext ausgegeben. Das Thema, was ist kulturelle Filmförderung, was ist Wirtschaftsförderung, ist ein kniffliges, auch hier wieder ein sehr kniffliges Thema, weil wir uns ja in dem Film echt in einem ganz hybriden in dieser Hinsicht hybriden Bereich bewegen. Ein Tanzstück oder ein Schauspielstück wird sozusagen in Deutschland ja auch als Kunst, als Kultur anerkannt und ist ohne Förderung machbar. Allerdings wird es dann für die Macher sehr, sehr schwierig, das ordentlich zu finanzieren. Das heißt, Kunst- und Kulturförderung ist immer in einer Sache, die gesellschaftlich geleistet werden muss. Die Projekte, die tatsächlich auf den Publikumsgeschmack ausdrücklich abfahren, wie das Til Schweiger macht, macht er richtig so. Auch der benutzt viele Fördermittel, um seine Filme zu realisieren. Es ist, wie gesagt, es ist hybrid, es ist beides. Es ist Wirtschaftsförderung, es ist Kulturförderung. Wirtschaftsförderung in seiner Reinkultur ist es selbstverständlich nicht. Dazu stehen dahinter Filmschaffende in den Auswahlgremien, in den Vergabegremien, die auch den künstlerischen Wert einer Produktion sehen möchten. Und wenn der nicht gegeben ist, dann sind diese Filme häufig auch nicht förderfähig. Zu dem Thema Europarecht, ist das europäische System der Kunst- und Kulturförderung. Das ist wie gesagt ganz europaweit sozusagen vertreten, zurzeit etabliert. In den TTIP-Verhandlungen, die laufen, versucht die Europäische Union und hat ja auch die Kunst- und Kreativbranche ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man hofft, dass der Film nicht als ausschließlich Wirtschaftsgut betrachtet wird oder dass insgesamt Medien nicht als ausschließlich Wirtschaftsgut betrachtet werden, weil sie es einfach nicht sind. Dementsprechend können wir nur hoffen, dass TTIP einen Bogen um den Film macht. Ich möchte nicht mit den hocheffizienten, aber halt auch knallharten Bedingungen in Amerika zum Teil leben müssen, wenn es um hiesige Produktion geht, wenn es um Geschichten geht, die hier erzählt werden müssen.
Dann ganz vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war Christian Zimmermann, Leiter der Geschäftsstelle vom Filmverband Sachsen e.V. Und wir sprachen über die Effektivität deutscher Filmförderung.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden. Filmkränzchen.
Ja, und wir sind jetzt auch schon bei unserer letzten Kategorie der Sendung angekommen. Wir werden heute mit unseren Filmexperten im Studio über die Oscar-Nominierung, die wir alle so geschaut haben, ein bisschen sprechen. Es soll um Boyhood gehen, um Grand Budapest Hotel, Birdman und um Imitation Game. Also ein paar haben wir ja schon angekündigt vorhin. Und mit uns im Studio sitzen Ilja.
Dobry день.
Und Lukas.
Hallo.
Es freut mich sehr, hier zu sein, weil zu dieser frühen Stunde macht man ja sonst nichts als Student. Und da gibt es eigentlich nichts Besseres, als über Filme zu quatschen, finde ich.
Ja, ich könnte mir einiges vorstellen, was ich lieber machen würde.
Man muss vielleicht
dazu sagen, dass es gerade wirklich 11.59 Uhr und 30 Sekunden ist an einem Samstagmorgen.
Wir sitzen hier seit 8.30 Uhr.
Ja, oh Wahnsinn.
Nackt.
Nackt. Das heitert die Stimmung ein bisschen auf, aber vielleicht wollen wir über Filme reden.
Ach, Quatsch. Also ich habe gestern Boyhood gesehen, um Mitternacht fertig geworden.
Den habe ich auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste, aber mal gucken, wann ich dazu komme, den mal zu schauen.
Würde sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist halt, dauert halt 2 Stunden 45 Minuten, also es ist ein ganz schöner Klopper, ja. Muss ich aber persönlich sagen, dass mir das überhaupt gar nicht aufgefallen ist. Also es gibt ja Filme, da ist dann so 3 Stunden Überlänge. Also bei King Kong zum Beispiel von Peter Jackson war das damals auch, fand ich, überlang. Aber bei Boyhood, der ging halt so locker flockig runter irgendwie. Also fand ich super.
Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass es ist sehr, sehr spannend geblieben die ganze Zeit. Ich war immer, also obwohl er eigentlich nichts wirklich groß, also es ist ja schon was passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass der World Trade Center eingestürzt ist oder irgend sowas oder das Empire State Building.
Keine Explosion?
Nein, stimmt. Keine einzige
Explosion. Doch, Glasexplosion.
Ja, aber das, ja gut.
Aber das ist jetzt...
naja. Wir sind wieder bei unserer Kategorie Fun Facts.
Also man muss sagen, dass der Film halt nicht, also zumindest nicht merklich, erstmal diese Dramaturgie hatte, dieses, okay, wir haben jetzt erstmal eine Exposition und dann gehen wir über einen Höhepunkt oder so. Richtig. Der zeigt halt einfach, muss man vielleicht kurz sagen, zur Inhaltszusammenfassung, zeigt halt einfach, wie der Name schon sagt, die Kindheit eines Jungen. Und der ist quasi, und das ist das Besondere an dem Film, ist über 12 Jahre gedreht worden. Also wirklich, die haben angefangen, da war der Junge halt irgendwie 8 oder so, haben dann logischerweise mit 20 die letzten Szenen gedreht und pro Jahr immer so 4, 5 Drehtage. Und das ist, die Schauspieler sind halt mitgealtert und immer in derselben Beziehung gewesen. Und ich muss sagen, das macht so einen ganz anderen Bezug zu den Schauspielern, als wenn man jetzt einen jüngeren Schauspieler einsetzt, um einen Älteren dann halt als Kind zu verkörpern. Also ich finde das total gut.
Ja, man kann auch, interessant ist ja vor allem, dass man die wirklich beim Altern zuschauen kann. Also ja. Normalerweise bei Coming-of-Age-Stories, was das jetzt auch wirklich ist, hat man halt immer irgendwie einen jungen, also Schauspieler, dann einen, der in der Mitte ist ungefähr und dann einen am Ende. Also aber wir haben jetzt hier 12 verschiedene.
Obwohl bei das Leben des Benjamin Button ist das ja auch, also ist ja eigentlich auch so eine Coming-of-Age-Geschichte.
Stimmt, ja.
Allerdings haben die es da ja mit CGI gemacht und darüber irgendwie 60 Jahre begleitet. Das war jetzt, also das ist jetzt was anderes. Das ist quasi die nicht virtuelle Variante davon, das ist einfach über die Jahre gedreht, was ich unglaublich spannend finde als Experiment.
Das ist wirklich, und das ist auch, was wirklich interessant ist, ist vor allem, dass die, also wie du gesagt hast, jedes Jahr 4-5 Drehtage hatten, das heißt, sie haben 15 Minuten Episoden gedreht und sie haben auch wirklich jedes Jahr kurz davor, also nicht kurz davor, aber sie haben relativ kurzfristig davor angefangen, erst die Inhalte zu schreiben, die sie in 15 Minuten machen wollten. Und ich glaube, deswegen ist der Film auch spannend geblieben, obwohl er jetzt keine krassen Handlungskurven oder Rahmen hatte.
Das klingt irgendwie nach einer Sendung wie Funkstube von uns. 15 Minuten Vorlauf und dann läuft das Ding. Ne?
Also die Redakteure schreiben auch, und die Schauspieler haben auch alle ihre eigenen.
Genau, also die haben die Kinder gefragt, was sie sagen würden, haben halt einen kleinen Rahmen bekommen, haben die Kinder gefragt, was sie sagen würden.
Wie bei uns. Ja, genau, die kleinen Kinder dürfen auch was sagen.
vielleicht, also er hat auch schon einige Auszeichnungen bekommen, muss man sagen, auch auf der Berlinale.
Aber das ist doch enormer Aufwand. Also 13 Jahre, immer für 5 Tage.
12. Plus dann nochmal Nachbearbeitung. Ja. Obwohl, die Nachbearbeitung hat er immer direkt danach
gemacht. Genau, die gab es immer direkt in dem Jahr danach.
Okay, also hat er quasi immer dann jedes Jahr die 15 Minuten immer rangeschoben, genau. Und dann ist ein Film draus geworden.
Genau, richtig. Das ist unglaublich konsistent. Also auch wenn halt sich zum Beispiel die Technik hat sich ja komplett verändert. Die haben halt 1998, glaube ich, angefangen oder so. Da war halt noch 35mm Film voll im Laufen. Und ich habe auch gelesen, dass die Qualität der Verarbeitungsstudios für 35mm im Laufe der Zeit halt abgenommen hat und es deswegen immer schwieriger wurde.
Wirklich drastisch, sodass die irgendwann auf digital umsteigen mussten, um dann die Aufnahmen noch in derselben Qualität zu kriegen wie vorher. Das ist ein bisschen verrückt, wenn man darüber nachdenkt.
Also man muss sagen, man hat es nicht gemerkt, das war super. Ne?
Könnt ihr irgendwas zum Cast sagen? Also sind da ein paar namhafte Schauspieler dabei oder ist das eher so ein bisschen
Indie? Wir haben namhafte Schauspieler dabei, Schauspielerinnen, die allerdings nicht die Kinder. Ich glaube, das waren komplett Neuentdeckungen, die sich dann halt auch, wie bei Harry Potter zum Beispiel, die sich dann mit den Filmen entwickelt haben. Mhm. Und ich bin gerade am Nachschauen, wie die alle heißen. Also es ist auf jeden Fall die Hauptdarstellerin von Medium, die spielt die Mutter von denen.
Die Mutter
spielt die, genau, also die, Patricia Arquette heißt die, genau. Und Ethan Hawke spielt den Vater.
Ist mir auch sofort, lustigerweise ist der mir, obwohl er jetzt auch 12 Jahre gealtert ist im Prinzip, ist der mir auch sofort ins Auge gefallen. Er hat mich sofort wieder erkannt, sein sehr markantes Gesicht.
Ja.
Ich habe gewusst, ich konnte ihn lustigerweise nicht direkt sofort zuordnen, weil es erst 12 Jahre gedauert hat, bis ich den dann wieder erkannt habe. Ach, nach 12 Jahren.
Das ist ja Ethan Hawke.
Naja, man halt, das ist für 12 Jahre her, muss man sich überlegen. Das ist halt ziemlich Wahnsinn.
Und was denkt ihr? Also bei den BAFTA Awards hat jetzt Anna erzählt, habt ihr ganz schön abgeräumt. Hat er so auch gute Chancen bei den Oscars? Oder?
Ich würde jetzt mal behaupten, ja.
Ja, ich würde es ihm auch gönnen.
Lustigerweise habe ich gesehen, der hat bei den bei Oscars ist er nominiert für bestes Drehbuch, originelles Drehbuch sogar, was natürlich leicht ironisch ist, weil es natürlich in dem Sinne gar kein Drehbuch gab. Also es gab schon ein Drehbuch, aber viele Szenen waren improvisiert oder mehr oder weniger improvisiert und das Drehbuch wurde mal nachträglich nochmal nachgeschrieben und so ein Kram, sodass am Ende zwar ein ganzes Drehbuch stand, das aber im Großen und Ganzen im Prinzip also so gar nicht gab und das ist natürlich ziemlich untraditionell. Normalerweise schreibt man ein 90-seitiges Drehbuch und dann hat man das halt. Und deswegen, da gibt es ein paar Kritiken, dass halt natürlich originelles Drehbuch in dem Sinne natürlich eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Wobei ich jetzt sagen muss, ob man das nun traditionell schreibt oder ob das jetzt nun alle 15 Minuten, also 15 Seiten pro Jahr geschrieben wurde, ist, finde ich meiner
Meinung nach. Also ich glaube auch, das Endergebnis zählt dann einfach ein bisschen mehr. Vielleicht nochmal kurz als Info zum Nachreichen. Der ist für 6 Oscars, also in 6 Kategorien nominiert und die sind bester Film, bester Nebendarsteller, beste Regie, beste Nebendarstellerin, bestes Originaldrehbuch und bester Schnitt.
Das klingt doch schon mal gut. Also der Nummer-1-Kandidat ist quasi nicht, aber zu dem Nummer-1-Kandidaten können wir jetzt kommen. Mit 9 Oscar-Nominierungen sind es, glaube ich. Grand Budapest Hotel haben wir uns auch angeschaut, ne Anne?
Ja, genau. Ein typischer Wes Anderson-Film. Ja, bei uns um die Ecke sozusagen in Görlitz gedreht. und spielt in an einem fiktiven Ort sozusagen. Und es fängt sehr kompliziert an. Also es hat so mehrere Zeitebenen, aber die Haupthandlung spielt sich, also man könnte das so in der Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg verordnen, weil es ja natürlich sehr unserer Geschichte ähnelt, obwohl es eine fiktive Welt ist. Genau, und da geht es vor allen Dingen um den Hotelboy Zero und seinen Vorgesetzten. Mir ist gerade sein Name entfallen.
Monsieur Gustave.
Ah, danke sehr für diesen Einwand. Und der erbt ein enorm wertvolles Bild von seiner Geliebten, einer der Hotelgäste im Grand Budapest Hotel. Also da spielt sich logischerweise der größte Teil der Handlung ab, darum dreht sich, deswegen heißt der Film ja auch so. Und der Sohn seiner Geliebten möchte das Bild aber nicht abgeben, möchte das, den Wert, den dieses Bild hat, also möchte das halt selber behalten. Und da geht dann halt so ein, darum entspinnt sich dann die Handlung, also so der erst die Jagd nach dem Bild und dann die Jagd nach Gustav. Ich möchte nicht zu viel verraten. Guckt es euch selber an. Aber mir hat's sehr gefallen. Es ist halt sehr bunt. Ich mag die Farben. Ich gucke das gerne an.
Sehr viel Pink, oder?
Ja, sehr viel Pink. Ich mag Pink eigentlich nicht.
Ist sehr typisch, finde ich, Wes Anderson. Und was auch halt noch besonders auffällt, dass es halt wie so ein Märchen wirkt. Also alle Filme von Wes Anderson... wie ist das mit dem Kingdom? Jetzt habe ich vergessen, mit
Moonrise Kingdom.
Ist natürlich auch so ein Film, wo du sagst, also es ist irgendwie wie so ein modernes Märchen, was früher vielleicht Hänsel und Gretel war, sind jetzt im Moment so diese Wes Anderson-Filme. Man verliebt sich, das ist so eine putzige kleine Geschichte mit ein bisschen Tragödie, aber irgendwie auch sehr unterhaltsam und sehr lustig. Und dann guckt man das und guckt man, will eigentlich gar nicht, dass es irgendwie aufhört. Und macht richtig viel Spaß zu gucken. Also ich fand das sogar schade, dass es schon vorbei war. Ich hätte am liebsten irgendwie so ein 4-Stunden-Epos gehabt, weil ich mich dann so in die Bilder verliebt habe. Und es macht halt einiges bei ihm aus. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es aber auch daran, dass Wes Anderson gerne Symmetrie benutzt. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr schon paar Filme von ihm gesehen?
Ja, der ist sehr bekannt für seine Symmetrie und vor allem dafür, dass er alles ganz lange One-Takes macht, also Aufnahmen, die teilweise extrem lang sind. Alles mit Steadicam oder Dolly geschossen. Und vor allem, dass es alles wie Theater wirkt. Also er ist ein sehr Theaterfreund, der ist, glaube ich, aus der Theaterbranche auch gekommen, hat Theaterstücke als Regisseur inszeniert und ist deswegen hat er das auch aufs Film übertragen. Und wenn man es anguckt, seine Kompositionen und auch seine, sein Blocking, würde ich jetzt eher sagen, weil der Komposition macht nicht der Regisseur, sondern der Kameramann, sein Blocking ist halt sehr sehr theatermäßig. Also das sind so, du hast halt eine Stage im Prinzip und da handelt sozusagen alles. Mhm. Und die Kamera bewegt sich relativ wenig, beziehungsweise wenn sie sich bewegt, dann schneidet halt sehr wenig, sagen wir es mal so.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, also wenn diese Kamerabewegung ist, dann ist es meistens so dieses statische irgendwie so zur Seite, also dass der quasi auf den Wagen irgendwo rüberrollt und man ist so in der nächsten Szene drin. Das ist irgendwie, genau. Es wirkt immer so putzig, als ob man wirklich halt das Szenenbild gerade wechselt, wie auch im richtigen Theater.
Genau, wie in dem richtigen Theater mit so einer bewegbaren Bühne oder sowas. Ja, das ist ziemlich faszinierend.
Ich glaube, das ist dann auch das Interessante, so eine Märchenwelt zu kreieren auf der einen Seite, aber halt trotzdem was sich in unsere reale Welt sozusagen verstehen lässt. Also es sind ja trotzdem recht ernste Themen im Hintergrund. Ja, also so diese Diktatur und Rassismus-Sache wird auch irgendwo angesprochen. Es wird auch ordentlich geflucht im Film, was ich auch nicht schlecht fand. Und das dann aber so märchenhaft irgendwie zu umschließen und so schön fürs Auge auch noch darzustellen, das macht so einen Kontrast auch aus, finde ich.
Apropos fürs Auge, der Cast ist ja auch super geil, sag ich mal. Also wenn man die Schauspieler natürlich mag. Die News vorher waren, als die Dreharbeiten ja noch waren und das Ganze wurde ja zum Großteil in Görlitz gedreht, dass halt immer, also die Leute reißen sich da drum, mit Wes Anderson zu drehen und der Cast zeigt es auch, da ist Edward Norton dabei, wir haben Ralph Fiennes haben wir dabei, Bill Murray haben wir dabei, wen haben wir noch dabei? Also es gibt so viele Namen, Adrian Brody haben wir noch dabei, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Und das sind so viele geile Schauspieler, die du halt Ewigkeit schon kennst und dann sind die in so einer Rolle drin, die einfach denkst, what the fuck, wie kommt ihr da gerade dahin? Also das ist so, das merkt man, dass die Leute wollen sich mal ausprobieren, irgendwie mal was komplett Neues machen und dadurch passt das. Also dieser Monsieur Gustave, der von Ralph Fiennes verkörpert wird, das macht einfach Spaß, weil irgendwie ich verbinde ihn mit ihm jetzt Lord Voldemort, weil ich den jetzt noch nicht so viel kenne, aber...
Das ist wirklich Lord Voldemort gewesen.
Ja. Außerdem muss ich echt zu Ralph Fiennes sagen, dass man den nicht erkennt, weil der hat zum Beispiel keine Nase als Lord Voldemort und der sieht halt anders aus. Also spielt zum Beispiel auch den Bösen im dritten Teil vom Schweigen der Lämmer, da spielt Edward Norton übrigens auch mit, also die haben da wahrscheinlich schon Erfahrung miteinander und man erkennt Ralph Fiennes einfach nicht, obwohl der halt auch ein wahnsinnig aussagekräftiger und meiner Meinung nach auch ein guter Schauspieler ist.
Gut ist er auf jeden Fall und diesen Gustav, das ist das einfach so dieser schleimige Hotelbesitzer, finde ich. Das ist so, er ist zu jedem nett und er weiß die Bedürfnisse von seinen Besuchern und dieses so. Aber zum anderen ist er dieser knallharte Geschäftsmann. Also er weiß, was er tut und er weiß genau, wie er es tut.
Der ist einfach eine gute Servicekraft.
Ja, da gibt es eine wunderschöne Szene, Servicekraft. Also er hat auch Dienstleistungen, die außerhalb quasi der Karte sind.
Das ist quasi gerade Servicekraft gesagt.
Grüezi miteinander.
Na gut. Wir haben gerade über Grand Budapest Hotel gesprochen und ihr habt gesagt, dass das eigentlich der Abräumer ist bei den Oscars oder Abräumer werden könnte, aber es gibt einen anderen Film, der hat genauso viele Nominierungen und zwar 9 und das ist Birdman und den hat sich Axel angeschaut und ihr habt auch gesagt, dass das sehr lange Takes bei Grand Budapest Hotel sind und bei langen Takes ist das ein super Stichwort für Birdman.
Stimmt, weil Birdman wurde, also es ist halt, also es ist, ich sag mal so, Birdman ist einfach nur wow. Also das sind halt 3 Ebenen und die funktionieren alle. Also das ist, du hast die eine Ebene, die Filmebene, die filmische Umsetzung. Die eine Ebene ist die Inhaltsebene und die andere ist die Realitätsebene. Und es gibt nicht viele Filme, die das hinkriegen, wirklich 3 Ebenen so zu verbinden, dass es wirklich funktioniert. Also wie du gerade gesagt hast, lange Takes. Also es sind wirklich lange Takes, aber bis zu 10 Minuten lange Takes, was der Wahnsinn ist. Weil man sich überlegen muss, aus filmumsetzungstechnischer Sicht, Produktionssicht, dass nicht nur die Schauspieler 10 Minuten lang einmal durch, komplett perfekt durchspielen müssen, sondern auch die Technik musste sich ändern. Teilweise sind die halt in einer Szene in einen Raum gegangen, dann wieder in einen anderen Raum zurück, dann wieder zurück und hin wieder und hin und her. Und dabei musste die Beleuchtung sich ja ständig ändern. Das heißt, da sind Leute hingerannt und haben dann schnell die Beleuchtung innerhalb von 2 Minuten umgeändert. Also es war ziemlich beeindruckend. Man hat auch ich habe die Schnitte zwar gesehen, weil ich ja selbst Filme mache und dadurch natürlich
so ein bisschen. Ich habe sie nicht gesehen.
Das nicht gesehen.
Nee. Ja, doch, einige fallen auf, also wo die so durch dunkle Türen gehen oder sowas, da ist, glaube ich, so immer der perfekte.
Also man wusste ja auch, also irgendwo müssen ja Schnitte sein. Also es geht ja gar
nicht.
Nein. Komplett 2 Stunden durch.
Es gibt tatsächlich einen Film, den habe ich jetzt gelesen, der wurde, Victoria heißt der, glaube ich, ist ein deutscher Film. Da haben die 2-Stunden-Film komplett durchgedreht. Komplett improvisiert. Es war ziemlich, also verrückt.
Wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes durchgedreht.
Ja, also der Typ hat gesagt, der ist nach 2 Monaten lang hat nichts mehr gebrauchen gewesen. Aber ja, also Schnitte habe ich teilweise ein bisschen gesehen. Also klar, solche offensichtlichen Sachen wie das, die Kamera bleibt stehen und dann ändert sie Tag und Nacht oder sowas. Aber es gab auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass man das 2 Szenen zusammengeschnitten, also 2 Takes zusammengeschnitten wurde. Da sieht man zum Beispiel so einen kleinen Rucker in der Kamera, wenn die wieder weiterfährt, sozusagen wieder zusammengestickt wurde per Interpolation. Aber grundsätzlich, die Gedanke war ja, warum eigentlich überhaupt alles als One-Take?
Vielleicht greifen wir mal noch kurz zurück, Anne. Vielleicht willst du kurz was zum Inhalt sagen. Also was geht's? Also
so.
Bevor wir irgendwie...
Ja, richtig.
Birdman klingt irgendwie nach
einem
Super-Action-Hero-Film. Und also, warum es geht. Ja, Lukas weiß gar nichts.
Ich habe noch nicht gesehen. Ich sitze hier und höre euch zu und verstehe nicht.
Ich sehe ein Fragezeichen über seinem Kopf.
Entschuldigung, ich finde die technische Umsetzung halt mir viel zu faszinierend.
Nein, Birdman geht's im Prinzip um einen abgehalfterten Schauspieler, der als Superheld bekannt gewesen ist, also eben als Birdman, und der jetzt versucht, mit einem Theaterstück seinen Ruf aufzuverbessern und eben zu zeigen, dass er auch Kultur kann.
Auf dem Broadway sogar. Ne?
Ganz genau.
Ja, richtig.
Der Witz, also ich bin nicht ganz uninformiert hierhergekommen natürlich, der Witz an der Sache ist, habe ich gelesen, ja, diese, was du schon angesprochen hast, die Realitätsebene, dass Michael Keaton, der Schauspieler, war ja, und die Filme hat, glaube ich, jeder gesehen, also fast jeder in den Tim Burton Filmen, Batman Filmen von Tim Burton, hat er den Batman gespielt, 2-mal, und hat dann halt zu einem dritten Film hat er halt Nein gesagt, genauso wie es bei Birdman im Prinzip auch war, hatte da auch seine Hochphase. und ist eigentlich ein guter Schauspieler, ist aber immer mit dieser Batman-Rolle identifiziert worden, hat dann nie wieder irgendwie so große, voluminöse Produktionen gekriegt, wie eben bei Batman. Und deswegen überschneidet sich das mit der Geschichte.
Richtig, das ist die Realitätsebene. Und ich finde das so geil. Also ich finde es so lustig, dass sie das ernsthaft geschafft haben. Also wahrscheinlich auch ein bisschen mit Absicht, logischerweise, im Hinblick, dass wir Michael Keaton kriegen können vielleicht.
Nee, red weiter. Ich wollte dich ausreden.
Man muss dazu sagen, dass Anne gerade
gestikuliert
hat, als würde sie sich was sagen.
Mir ist gerade ein Geistesblitz gekommen.
Ach so, okay.
Wir brauchen so Geistesblitz-Leute. Wir brauchen so Schilder, die wir hochhalten müssen, damit wir wissen, wann der andere einen Geistesblitz hat.
auf jeden Fall, also ich wollte ja noch sagen, warum die erste Ebene, und zwar die Filmumsetzung gemacht, Sinn macht. Und zwar, weil du gesagt hast, es ist ein Theaterstück. Und ein Theaterstück wird in einem Stück gespielt, für gewöhnlich, außer es ist eine Akt oder sowas, eine Aktpause. Aber im Großen und Ganzen, und die gibt es theoretisch bei dem Film ja auch, immer dann, wenn der Tag- und Nachtwechsel kommt, könnte man das als Aktpause interpretieren. Also das ist halt ein Take und dementsprechend wie ein Theaterstück aufgebaut. Es gibt keinen Schnitt, es gibt gar nichts, also keine harten Schnitte, sondern es gibt immer nur Schwenks. Und dadurch wirkt alles wie in einem Fluss, wie in einem Theaterstück. Und wie gesagt, in der Inhaltsebene geht es ja auch darum, wie halt ein Theaterstück produziert wird von diesem Birdman. Ich bin jetzt gerade, bei der Charakternamen
nicht ein. Michael Keaton.
Naja, nicht Michael Keaton. Also,
welchen meinst du?
Wen spielt er denn nochmal?
Den Hauptdarsteller, er spielt Regan Thompson.
Regan Thompson, genau. Regan Thompson möchte ja sein Stück. Es ist kurz, glaube ich, vor den Vorpremieren oder ist in den Vorpremieren. Und es wird nochmal relativ viel geändert in dem Stück, während das Ganze alles passiert. Und darum geht's ja. Und also es ist wirklich, also filmisch mega krass.
Das hat mich, also das fand ich besonders interessant, weil ich arbeite selber im Theater nebenbei. Diese Zahl an Vorpremieren, die da haben, das habe ich nicht verstanden, weil wir haben eine Generalprobe.
Und das waren nämlich vier oder sowas, ja. Ne? Das war ziemlich Wahnsinn.
Aber die sind ja auf dem Broadway, da kann man sich das wahrscheinlich leisten.
Ja.
Aber das auffällig fand ich, dass auch, die haben sich auch viel Zeit gewidmet, hier diese Proben auch zu zeigen und da,
ja.
Um vielleicht nochmal von Michael Keaton wegzukommen zu einem fantastischen Edward Norton in dem Film, da auch, finde ich, glänzt einfach nur. Also der hat dann im Moment auch ziemlich geile Rollen.
Ist ja auch Scheiner mit Nachnamen. Oh.
bitte das Schlagzeug einspielen.
und Schnitt, halt, bitte, ne? Schlagzeug einspielen.
Und es macht richtig viel Spaß, den dazu zu gucken. Und der ist so ein narzisstischer Schauspieler, den er da verkörpert. Und das ist halt auch wieder diese Realitätsebene, weil Edward Norton soll in der Realität auch so ein verkappter Narzisst sein, der quasi vieles so haben will, wie er es haben will und dadurch ja die Produktion ein bisschen ins Stocken gerät. Und das Interessante ist zum Beispiel bei den Proben, was sie da so, ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht, was da so dazukommt, da haben sie so eine Szene im Bett.
Ja.
Und zu seiner weiblichen Schauspielerin steigt er mit ins Bett, der Edward Norton, und sagt dann, oh, fass mir an den Schwanz. So, und er kriegt gerade den Harten auf der Bühne in irgendeiner Live-Probe, wo irgendwie fast das Haus voll ist. Ja. Oder zum Beispiel gibt es eine Szene in dem Stück, was sie da verkörpern, wo die Alkohol trinken. So, und Edward Norton tauscht das Ganze aus durch richtigen Alkohol und trinkt halt keinen Apfelsaft, sondern richtigen Gin, Whisky. Ja. Oder Gin, genau, Gin war das. Und halt ist einfach stocksteif auf der Bühne und halt rasselt ein bisschen aus und demoliert einfach das Szenenbild. Und es macht einfach Spaß zuzugucken, weil du denkst, vielleicht läuft das ja wirklich so hinter den Kulissen.
Ich fand einfach so mega sympathisch, den Typen eigentlich. Edward Norton.
Edward Norton?
Ja.
Also
ja.
Es ist ziemlich, also im Film wird es dann relativ witzig so ein bisschen dann noch. Natürlich, weil die einen Backstory haben und na bla bla. Aber also schon richtig, ist schon so ein bisschen so der kleine Narzisst.
Wie fandest du die Musik? Weil ich fand die immer außergewöhnlich.
Genau, die Musik ist eher so eine Art, also Mickey-Mousing nennt man das in der Filmsprache. Wenn Musik im Prinzip ist kein richtiger Score, sondern er unterlegt sozusagen immer das, was sozusagen gerade passiert, ein bisschen mehr. Es ist auch ein bisschen ungewöhnlich, stimmt. Es gibt diesen Drummer,
der
immer
wieder kommt. So ein Jazz-Schlagzeug.
Genau, Jazz-Schlagzeug, das mal wieder kommt, genau.
Also ich fand es manchmal ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
Aber das fand ich gut, das sollte wahrscheinlich auch so sein. Also es war ja auch total absurd alles.
Ja. Ihr sprecht gerade so schön über Musik. Vielleicht kann ich dann nicht, das ist heute mit den Überleitungen, das ist heute total geil. Also
wie Butter.
Das funktioniert sonst nie so gut. Also ihr habt über Musik gesprochen und ebenfalls in der Kategorie Filmmusik ist, also beste Filmmusik ist nominiert, ein Film für einen Oscar, nämlich Imitation Game, den Ilja für uns gesehen hat. Vielleicht können wir einfach nur darauf kurz zu sprechen kommen.
Können wir gern machen. Ich könnte es auch einfach auf meine Review bei campusradiodresden.de verweisen, aber ich kann ja kurz dazu sprechen. In dem Imitation Game mit natürlich noch einem deutschen Untertitel, ein streng geheimes Leben, wie es im Deutschen üblich ist und immer wieder durchgezogen wird. Es geht da um Alan Turing, den quasi Codeknacker von der Enigma-Maschine und dem geistigen Vater des Computers. Und er wird in diesen Bletchley Park mit hingeschickt, beziehungsweise erst über ein paar Umwegen und soll da so mit den Top-Genies die Enigma-Maschine entschlüsseln. Und mit dieser Enigma-Maschine hatten ja die Deutschen im Zweiten Weltkrieg einen enormen Vorteil, weil die ihre Nachrichten so weit verschlüsseln konnten, dass die Alliierten da gar nicht nachgekommen sind, um das irgendwie danach zu kommen. Also dass zum Beispiel irgendwelche Schiffe irgendwie irgendwo hin oder irgendwelche Kommandos geflogen worden sind. Genau, und das ist so die Rahmenhandlung für The Imitation Game. Und dann...
Man muss sagen, es ist meine Schuld, dass wir...
Dass Lukas das gerade so stört mich mit seiner Nacktheit einfach.
Genau, stimmt.
Stimmt, wir sind ja immer alle nackt hier.
Ja. Stimmt ja, habe ich voll vergessen. Das fällt mir schon gar nicht mehr
Solange
auf.
Solange hier kein Stroh liegt, ist alles...
Wo ich das Problem sehe, also Hauptdarsteller ist natürlich Benedict Cumberbatch. Fantastisch. Also ich bin, wie Anne schon mich angekündigt hat, ein kleiner Cumberbatch. Ich mag ihn sehr. Und Benedict Cumberbatch ist fast also ja ein Garant dafür, solche bisschen schrägen Rollen zu spielen. Ob zum Beispiel jetzt ein Sherlock, wo der immer so ein bisschen so ein Außenseiter ist, der ein bisschen irgendwo nicht in die Gesellschaft passt. Und das ist halt bei Alan Turing wunderbar, fantastisch, auch für ihn geeignet, diese Rolle umzusetzen.
Hörst du es? Ich hab dich gerade zu ich hab dich zu einem Benedict Cumberbatch gemacht. Ich habe einfach einen Bass hochgedreht von deinem Mikrofon.
Hallo. Nee, das geht glaube ich gar nicht. Ja, und der Film hat eigentlich zum einen quasi diese Enigma-Maschine als Hauptgeschichte und zum anderen die Homosexualität von Alan Turing, was ja damals halt ganz schöner Frevel war in England. Und da finde ich.
Ist er sogar umgebracht worden, der Alan Turing, oder verbannt? Oder ich bin mir nicht ganz sicher.
Nee, der hat sich, dem wurde so.
Er hat sich umgebracht, oder?
Ja, also, das ist noch relativ offen. Also, es spricht alles für einen Suizid, ja, weil der hat so eine Hormontherapie gekriegt. Und dadurch hätte er quasi nicht in den Knast müssen. Aber daran ist er wohl, ein bisschen zugrunde gegangen. Das deuten auch die letzten Minuten des Films an. Mhm. Und ich finde es ein bisschen schade, dass der Film einen relativ starken Fokus auf die Homosexualität legt. Es ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, aber ich finde, vor allem wenn die Kryptographie so viel Bedeutung hat, eigentlich ein spannenderes Thema und interessanter als die Homosexualität.
Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe die Kritik auch gehört von dem Film über Stephen Hawking.
Genau, das war das nämlich, das wollte ich gerade ansprechen. Ich habe nämlich gesehen, die Entdeckung der Unendlichkeit mit Stephen Hawking. Das ist ja nach dem Buch von seiner Frau, ist der Film ja gemacht, ist auch nominiert ein paar Mal. Aber da war das nämlich auch genauso. Also da, wenn ich einen Film über Stephen Hawking schaue, dann schaue ich den ja, klar, hat der Mann ja eine Lebensgeschichte, über die es sich auch was zu erfahren lohnt. Aber auf der anderen Seite will ich halt auch, und das macht ihn ja aus, seine wissenschaftlichen Theorien in erster Linie kennenlernen. Und das war in dem Film kam auch wesentlich zu kurz. Also vielleicht haben die da beide
Ich glaube, es ist halt viel einfacher, solche Themen, die der Mainstream verstehen kann, ja. Das wäre ja auch so ein bisschen was.
Ja, das wäre jetzt auch mein Einwurf gewesen.
Also
ja.
Emotional, sage ich mal. Man kann es eher nachvollziehen als zum Beispiel irgendwie, was ist denn jetzt die Kryptographie oder was ist da passiert?
Na gut, aber ich finde, ich finde es nicht unbedingt so super schwierig. Also ich weiß nicht, ich habe beide Filme nicht gesehen, aber ich finde, man kann schon versuchen, seine Wissenschaft. Man kann ja auch was schreiben über, wie er einen Struggle hat, wissenschaftliche Arbeiten so anerkannt zu werden oder was seine Schwierigkeiten waren als jemand, der querschnittsgelähmt ist.
Das hat auch in der ersten halben Stunde eigentlich relativ gut geklappt, wo er als seine Freundin erst gerade kennengelernt hat und es noch nicht so, da ging es auch um ihn, wo auch die Krankheit dann erst zur Geltung kam. Da ging es auch wirklich um seine Theorien und darum, dass er genial ist. Also man sieht dann so eine Szene, wo er dann Hausaufgaben auf so einem Schmierblatt abgibt und kam halt auch zu spät zum Unterricht, hat nicht mitgekriegt, dass die alle, also seine ganzen Kommilitonen, ja überhaupt keine Lösung, beziehungsweise nur eine Lösung für neuen Aufgaben oder so gefunden haben. Und er wirft das Ding halt so rein. Ja, ja, hab ich gemacht. Ich gemacht, hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass es das irgendwie ultra schwer war oder so. Gibt die ab und sein Dozent schaut drauf. Und übrigens, der Dozent ist der Professor Lupin bei Harry Potter. Was ultra cool ist. Und kriegt einen totalen, kriegt total den Schock, weil er halt die Aufgaben gelöst hat. Und sowas mehr in dem Film hätte mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Mhm. Vielleicht kann man einen kleinen Abschluss machen, also was wir noch unbedingt gucken wollen, weil wir haben jetzt wie viel? 3 Filme bequatscht, einfach, dass
fünf,
wir mal...
5 sind mittlerweile.
5 sogar. Ja. Weil es sind noch einige Kandidaten übrig, vielleicht, was wir so in näherer Zukunft vielleicht an Oscar-Kandidaten sehen wollen. Ja, müssen wir lange
warten, weil die Sachen kommen teilweise erst 3 Monate später raus.
Ja.
Also American Sniper kommt, glaube ich, erst im März oder Mai, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube ziemlich spät,
wo die
27. Oscar, März oder irgend sowas.
Die Oscars ja schon gelaufen sind.
Genau,
die
Oscar, aber, und das ist halt so ein Thema, das können wir wieder im nächsten Filmmagazin, wenn es es überhaupt noch gibt und der Chefredakteur sich abgesetzt hat, weil wir total bekloppt waren, besprechen, und zwar nämlich Sinn und Unsinn von nicht Global Releases.
Das stimmt, das ist ein Thema, dann werden wir uns widmen. Also wenn ihr was über Nicht-Global Releases wissen wollt, dann schaltet einfach in einem Monat wieder ein. Wir werden das euch natürlich bei Facebook und Twitter und überall sonst auf der Website auf dem Laufenden halten und dazu noch sagen, campusradiodresden.de und Campus Radio Dresden auf Facebook einfach liken.
Genau, und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wir werden jetzt zu Kreuze kriechen vor unserem Chefredakteur, der hoffentlich sein Okay für die nächste Sendung gibt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ja.
Kann man und bis so zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Ich rede einfach weiter. Nackt.
Nimm den eher vom Mikro weg.
Den lade ich nie wieder ein.
Hier, ich blende das jetzt einfach aus.
Ja.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Campus Radio im Netz unter
www.campusradiodresden.de.